Ich freue mich heute wirklich sehr, dass wir es geschafft haben, Herrn Raimund Fellinger vom Surkamp Verlag hier als Gast zu haben. Raimund Fellinger ist 1951 geboren im Saarland, hat Germanistik, Linguistik und Politikwissenschaft studiert, ist seit 1979 Lektor im Surkamp Verlag und seit 2006 ist er Cheflektor im Surkamp Verlag. Das ist so die ganz kurze Kurzfassung. Man kann auch noch eigentlich ganz viel mehr sagen. Also er hat zum Beispiel die Edition Surkamp betreut seit 1980. Er ist Cheflektor des Inselverlags. Er ist Lektor und Herausgeber der Werke von Uwe Jonsson, Thomas Bernhard, Peter Handke, Christoph Hein, Peter Sloterdijk. Also Namen, die gigantisch sind eigentlich. Er ist Vorstandsmitglied im Wolfgang-Köppen-Archiv, hat von der Universität Greifswald 2012 eine Ehrendoktorwürde erhalten und hat selbst auch, obwohl er eigentlich nur in Anführungszeichen Lektor ist, auch Werke herausgegeben über Uwe Jonsson, über Peter Handke, eine kleine Geschichte in Edition Surkamp, ein Werk über den Brief, ein Werk über Thomas Bernhard und wenn ich es richtig gelesen habe, ist auch eine relativ neue Mitteilung noch, ist er auch, hat er auch einen eigenen Verlag gegründet, der sich nur mit dem Werk von Thomas Bernhard beschäftigt, der Korrekturenverlag. Korrekturverlag. Ja. Wie ein Titel von Thomas Bernhards Werken ist. Ja, wie fängt man so ein Gespräch an, hab ich mir überlegt und einfach gedacht, ich frage Sie jetzt, wie war denn heute Ihr Tag, Ihr Arbeitstag?
Ja. Guten Abend, überhaupt, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Normalerweise sind Lektoren froh, wenn sie einen gegenüber haben, nämlich den Autor oder einen gegenüber, eine Herstellerin oder eine Werbedame oder einen Pressemenschen, der ein Interview. Von daher danke ich Ihnen, dass Sie gekommen sind. Dass ich gekommen bin hierher, nachdem ich zur Kenntnis genommen habe, dass man mich einlädt, war für mich selbstverständlich. Ich will jetzt hier die Anwesen nicht zurücksetzen, aber für mich war es klar, seit 15 Jahren bin ich, Stammgast wäre übertrieben, aber bin ich häufig im Media Campus in Frankfurt in Seckbach, der früheren Buchhändlerschule. Das liegt natürlich daran, dass der Surkamp Verlag bis 2001 in Frankfurt war. Und dann wurde mir immer, könnt ihr mir nicht uns aushelfen, einen Kursabschluss machen und da können wir nicht mehr einen Autor, der sich vorstellt. Und so war der Weg von der Lindenstraße im Westend ans andere Ende der Stadt. Das ist nicht so weit wie in Berlin, aber trotzdem nach Seckbach wichtig. Von daher war ich brav und bin gestern Abend nicht aus Frankfurt, wo ich noch wohne, gekommen, sondern aus München. Ich muss ja ein bisschen jetzt angeben, gestern Abend. Ich habe gestern Mittag mit Albert Ostermeier mich getroffen, damit wir abstimmen, wie es weitergeht. Haben natürlich schön gegessen, muss auch sein. Am Abend davor, am Montagabend, habe ich mich mit Friedrich Arni getroffen, um den neuen Krimi von ihm zu besprechen. Der kommt im Herbst. Also war ich brav. Gestern Abend um 8:30 am Bahnhof, war auch brav, früh im Bett. Habe einen Krimi gelesen, der mir nicht so gefallen hat. Mendelssohn. Auf dem dritten Platz auf der Krimi-Bestenliste momentan, hat mir gar nicht gefallen. Was war das? Rowold. Aber nicht so sehr, weil mich prinzipiell nicht gefallen hat, sondern ein Manko war da, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Die Übersetzung war so und ist so grottenschlecht, dass man eigentlich keine Lust hat, das zu Ende zu lesen. Und das ist kein Vorwurf gegenüber dem Übersetzer, sondern ist natürlich der Tatsache geschuldet, wenn Sie 10, 12 Euro für eine Seite bekommen, dann verdienen Sie mehr, wenn Sie als Putzfrau unterwegs sind, als wenn Sie als Übersetzer unterwegs sind. Und damit die Leute einigermaßen überleben können, machen die das schnell und dann gucken sie nicht nach. Und das muss also, dann war ich brav heute Morgen, hatte viele Sitzungen und natürlich, weil ich Montag, Dienstag nicht im Verlag war, auch das eine oder andere abzuarbeiten. Als ich da war, wann, irgendwie kurz nach 9, musste ich den neuen Hein-Roman, den Umschlag für einen neuen Roman, Drutz heißt der, der zweite innerhalb von einem Jahr. Die Vorbestellzahlen sind enorm. Ich muss ja Werbung für Surkamp machen, sonst könnt ihr ja gar nicht hier sein. Und sie würden sagen, was, der macht keine Werbung für Surkamp, hat er was gegen Surkamp oder so. Musste ich den Umschlagtext neu dichten, weil ich hatte einen Vorschautext geschrieben in der unserer Vorschau und da haben wir gesagt, ah, Herr Felling, können Sie nicht das und das und das, das ist zu unpräzise und so. Aber brav wie ich bin, habe ich den umgeschrieben und dann hatte ich um 10.30 Uhr die erste Sitzung. Das war, wir haben ja so eine Aufteilung mit Programmleitern, das waren so 7, 8 Leute und da haben wir über was gesprochen, was Sie vielleicht auch interessiert, über die Frage, wie geht man mit Vertretersitzungen um? Will man die noch? Filmt man die? Da sind die Leute, die einen immer dazu zwingen, irgendwo reden und sein dummes Gesicht zu zeigen und schreiben. Was muss man da machen, um direkt, das heißt ja natürlich Direktmarketing und so, an die Buchhändler ranzukommen? Und da gibt es natürlich Varianten, es gibt auch gegensätzliche Meinungen, die sagen, um Gottes Willen, nie und nimmer filmen, denn wenn es einen Ort gibt, an dem Verlag und Vertreter, also Außenwirkung, einmal, wie soll man sagen, Tacheles reden und nicht schönreden, das neue Buch ist so elegant und sondern sagen, ja, da müsst ihr gucken, der hat natürlich vielleicht den Fehler und der andere Roman war vielleicht besser, aber müssen es und so, das kann man ja nicht nach außen geben. Das muss man natürlich intern diskutieren und dann eine Strategie entwickeln, wie man das macht. Das war eine der Themen auf dem Treffen mit den Programmleitern. Das andere war die Vormerker. Sie wissen, die Vertreter sind momentan in den Buchhandlungen unterwegs. Alle Vertreter von allen Verlagen. Ich sage also nichts. Und wir haben uns die Vormerker angeschaut. Die sind jetzt knapp 5 Wochen unterwegs, 4 Wochen, je nachdem. Sie können sich leicht vorstellen, dass die beiden neuen Ferrantes ganz oben auf der Vorbestellliste steht. Aber, Leute, da kam gleich auf 3, wer es gedacht, Hein Drutz. Hier hat er natürlich Heimspiel, auch Sachsen-Anhalt. In den alten Bundesländern wird es schwieriger. Und da haben wir sie angeguckt und dann war es schon wieder mittags. Und dann hatte ich um 14 Uhr eine Sitzung über deutsche Literatur. Also Programmsitzung, da hat man diskutiert zu viert, was macht man an deutscher Literatur. Die Resultate sieht man frühestens ein Jahr später. Man sagt, ach, will der vom Verlag weggehen, wollen wir den? Das gibt es ja immer momentan im großen Maße. Die Leute wollen alle zwischen den Verlagen jonglieren, um da ein bisschen mehr Geld und da ein bisschen mehr Prozent zu bekommen. Ich höre gleich auf. Und dann hatten wir, also das haben wir besprochen, und dann hatten wir um 15 Uhr eine etwas traurige Sitzung, um das ungeschönt zu sagen. Ich weiß nicht, ob Sie die Reihe überhaupt kennen. Es geht um die Bibliothek Surkamp. Die Reihe mit dem Strich, so bestimmte Farben, Pappkarton und trotzdem ein Umschlag, farbigen Umschlag drum. Die ist 1950 gegründet worden. Die hatte einen riesen Erfolg in den Buchhandlungen, solange sie zusammenstand in den Buchhandlungen. Da haben, ach, Bibliothek Surkamp, ach, da ist immer Gutes dabei, und hat man das rausgenommen. Nachdem die Buchhandlungen alle das System völlig geändert haben und auch keine Vorzeichen mehr haben, stehen die Bücher der Lateinamerika da, der theoretische da, also es gibt keinen Zusammenhang mehr. Und wir müssen gucken, wie wir die Bibliothek Surkamp nach 67 Jahren neue Kraft geben. Und der Anlass war, demnächst erscheint der Band 1500. Und da haben wir, was kann man machen? Da gibt es Ideen. Aber ehrlich gesagt, die überzeugende Idee haben wir noch nicht. Das heißt, die Sitzung geht in 4 Wochen, 8 Wochen, ich weiß nicht genau, weiter. Und dann kam ich zurück, da musste ich den Jodel, da gab es Telefonate, Jodelumschlag musste ich mich kabbeln mit dem Herausgeber, weil der wollte das und ich, es ging um ein Adjektiv, steht auf dem Umschlag die weiteren Bände oder die ersten Bände, es ging um weiter oder erste, aber egal. Also darum muss man auch streiten und dann ja, Verträge unterschrieben oder Vertragsanforderungen. Und dann habe ich gesagt, muss ja wohl her, von Prenzlauer Berg hierher. So, jetzt habe ich zugequatscht.
Wann haben Sie denn dann überhaupt noch Zeit zu lesen? Also ich habe das dann das Gefühl, Sie sind in Sitzungen, Sie treffen sich mit Autoren. Ist es dann, gibt es bestimmte, also man muss ja ein Buch, was dann irgendwann neu kommt, dann auch erstmal sich die Zeit nehmen, so, was ist das? Ist das irgendwie gut? Taugt das was? Also wann lesen Sie das am liebsten und wann nehmen Sie sich die Zeit für einfach mal ausführlich die Prüfung von einem neuen Manuskript?
Naja, das wäre jetzt einfach zu sagen und sagen, ich lese, und ich werde auch gleich erklären, wann ich lese. Aber eins muss man sich im Verlag und auch als Lektor immer klar machen. Lektoren sind keine Wissenschaftler, die kommst du heute nicht, kommst du morgen, wird der Aufsatz nicht fertig, wird er übermorgen fertig, da sage ich die Veranstaltung ab, die Reise nicht. Das geht nicht. Lektoren arbeiten, nicht nur Lektoren im Verlag, sondern alle Buchhändler vielleicht nicht so, die arbeiten unter Zeitdruck. Qualität ist notwendig, aber innerhalb einer gewissen Zeit. Und das heißt, auch Entscheidungen können nicht unendlich vorher weggeschoben werden. Irgendwann will der ausländische Verlag wissen, macht ihr? Und der Autor will wissen, macht ihr? Wo macht ihr? Und neue Autoren wollen auch geprüft werden. Das heißt, man muss ein Zeitbudget ist auch verkehrt. Man muss wissen, dass man immer nie behaupten könne, man hätte das Manuskript jetzt natürlich geprüft, aber in allen Aspekten genau. Natürlich hat man das gesamte Manuskript im Normalfall komplett gelesen. Aber trotzdem, dann setzt man sich zusammen und schreibt vielleicht ein Gutachten. Aber vielleicht wäre man eine Woche später anderer Meinung. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich will nur sagen, der Lektor und nicht nur der Lektor, ganze Verlage arbeiten unter Zeitdruck. Das ist nicht ein schön geistiges Unternehmen, sondern ein Unternehmen, das, wie soll man es anders sagen, Gewinn machen will und muss. Sonst kann man es vergessen. Die Buchhandlungen selber sind nicht so im Zeitdruck, hoffe ich, sage ich nicht verkehrt, aber so habe ich den Eindruck. Wenn Sie mich konkret fragen, ich bin ja Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, manchmal am Freitag früh noch im Verlag, und steige dann in den Zug. Der Zug ist wunderbar zum Lesen. Es gibt auch dann so Strecken, wo der Handyempfang sehr schlecht ist. Das ist alles prima. Und dann lese ich das eine und das andere ist natürlich, ich muss die Manuskripte zum Satz bringen. Die müssen ja auch erscheinen. Und das ist für den Lektor, das war mir immer schon so ein Problem, gleichzeitig das Angekündigte abwickeln, das heißt Korrektur lesen, mit dem Autor reden, umschreiben, zurückgeben, durchwinken, Umschläge diskutieren, Abbildungen besorgen, also das Abwickeln des Laufmodus. Und gleichzeitig müssen Sie ein Programm entwickeln für das Halbjahr danach. Das heißt, wenn die Vertreter reisen, wie jetzt im Januar, haben wir schon 4-3 Wochen vorher das Briefen für die Umschläge für den Herbst 2017 gemacht. Und das ist nicht so schwer umzuschalten, das kriegt man hin, wenn man nicht hinkriegt, kann halt so einen anderen Beruf nachgehen. Aber das ist im Prinzip die Schwierigkeit zu lesen, das Neue und gleichzeitig es abzuwickeln. Und beides muss man unter Druck, aber trotzdem mit dem Anspruch, unter dem Druck das Höchstmögliche und das Beste zu erreichen. Das funktioniert, wenn man ehrlich ist, nicht immer.
Aber also gleich daran anschließend, ist jetzt also nicht so, erzählen Sie von früher, aber war das früher anders? Oder vielleicht auch noch ein bisschen erweitert dazu, wie ist es jetzt, wenn man weiß, für ein Buch wird eine Facebook-Aktion gemacht und YouTube-Lesungen, also all die Sachen, die drumherum passieren, blenden Sie das aus? Spielt das für Sie auch dann schon eine Rolle, dass Sie das auch beachten, wenn Sie eine Programmentscheidung treffen, wie die Prozesse sind? Und hat sich das, ist es stressiger geworden durch die ganzen Veränderungen oder war es schon immer eigentlich stressig?
Sie haben immer so, Entschuldigung, es ist ja die dritte Frage, aber Sie gehen immer gleich mitten ins Thema, mitten in den Punkt und macht es mir natürlich schwer, wie soll ich sagen, unvoreingenommen zu antworten. Weil man ist schnell dabei, oh, natürlich ist alles schlimmer geworden. Aber wenn man jetzt nachdenkt, ich habe eben gesagt, die Problem war für mich immer, und nicht nur für mich, glaube ich, für anderen auch, Abwägung und Planung. Heute habe ich geschildert. Das war vor 30 Jahren genauso. Das war das Hauptproblem. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Lektor wird in Übereinstimmung mit, wo sind Sie denn hier, die Johnnies von der Marketingabteilung und von der Website, wird immer mehr gefordert, um da mit Autoren zu reden, dass sie sich filmen lassen. Die Presseabteilung will, dass man sich darum kümmert, dass man die Autoren dazu bekommt, dass sie mit den Presseleuten reden. Man will 10-minütige Lesungen. Das heißt, wie es auf Neuhochdeutsch genannt wird, der Lektor wird immer mehr, ich sage gleich, warum es nicht stimmt, angeblich zum Produktmanager. Das kann sein in dem Sinne, dass der Lektor nicht wie früher sagen kann, also bopp, jetzt das erste Exemplar ist da. Das kommt ja immer so, wie Sie wissen, 2-3 Wochen vor es aus. Das erste Exemplar da des Buches und jetzt lehne ich mich zurück und gehe zum nächsten. Das muss der Lektor jetzt anders machen. Er muss es begleiten bis, um selbstreflektiv zu sein heute Abend, bis so Abende wie ich. Da darf er nicht lesen, sondern da darf er mit Ihnen reden und seine Meinung zu bestimmten Sachen kundtun. Will sagen, es ist natürlich eine andere Art der Arbeit. Aber wenn jetzt die Lektoren hingehen und sagen, ah, oh, das ist immer so viel neue Arbeit, es wird immer schlimmer und die ausländischen Verlage wollen immer kürzere Zeiten und die Preise gehen immer in die Höhe und man kann nicht mehr schlafen, das Gewissen, oh, geht der Verlag vielleicht pleite, weil wir jetzt das zweite Mal 200.000 Euro rausgeschmissen haben, kam nichts rein, wir haben einen Fehler gemacht. Das war vielleicht früher nicht wirklich anders. Und dazu kommt, die Voraussetzungen haben sich geändert. Wenn man früher, um mal die Herstellungsprozesse sich anguckt, nur die Herstellungsprozesse, und das kann man für viele Abteilungen sagen, früher waren Herstellungsprozesse in alten Zeiten, nehmen wir mal den Bleisatz, das sah so aus, Sie haben ein Manuskript, das haben Sie per Hand korrigiert. Dann haben Sie einen Satz gegeben. Dann waren eine Setzerei Setzer, die auf Akkordbasis gearbeitet haben, um mit Lettern. Das ist in der Setzerei mit Kultur gelesen, da sind die Fahnen, so heißt, hieß das so, heißt zurückgekommen. Etwa nach 4 Wochen. Dann begann der Autor zu redigieren, der Lektor nochmal und der Korrektor hat gesagt, ihr habt es nicht alle und wisst ja nicht, wie man das schreibt und da könnte vielleicht noch 5 Komma hin und da gehört keins hin und da schreibt man noch mit CK oder Khartoum schreibt man H gleich nach dem K und nicht nach dem T und so. Das ist jetzt auch so. Da ging es wie in der Sitzerei, dann haben die korrigiert und dann hat man den Autoren die Möglichkeit gegeben, in der letzten Sekunde noch den Bogen neu zu drucken, weil in letzter Sekunde ist im Auswahlfall, nein, das darf nicht Präsenz sein, das muss imperfekt sein. Und dann haben sie 5 Monate allein für die Herstellung gebraucht. Heutzutage ist, das lässt sich nicht verallgemeinern, aber wenn die Leute einigermaßen en vivant sind, passiert das so. Ich kann es ja, muss mich erleben mal vielleicht. Ich habe am Sonntagmittag um 17 Uhr ein Manuskript abgeschlossen. Marcel Beyer, das Bind Geweihte Jahrhundert, falls Sie es schon bestellt haben oder den Autor kennen oder nicht kennen, vormerken. Das habe ich also am Sonntag so um 17 Uhr fertig gehabt, habe es dem Hersteller Sonntag quand même gleich geschickt, also um 18 Uhr am Sonntag, und sagt, die pflegen Sie Ihren Sonntag, rücken Sie sich auf, aber Sie können ja am Montag gleich anfangen. Hatte ich angeguckt, am Montag haben wir wieder gesprochen, dass kleiner und größer und babab, wie viel Umfang wir haben wollen. Und heute, gestern Abend um kurz vor 12 habe ich den ersten Lauf bekommen. Das heißt, gestern Abend war Dienstag. Also in 2 Tagen hat man dann den Manuskript zum ersten Lauf gebracht. Andere Geschichten, ich höre, um sie nicht zu langweilen, wenn Sie ein Riesenmanuskript haben, ich zum Beispiel Handke, mein ja an der Niemandsbucht, das 94 erschienen, das ist ein Riesen drum. Und ich erinnere mich, irgendwas stimmte nicht mit den Pilzen damals schon. Die waren auf den ersten Seiten so und 300 Seiten später so. Was macht man dann? Man blättert nach vorne und geht Seite für Seite durch, um zu gucken, ob man auf die Stelle mit dem Pilz kommt. Heutzutage gibt man Pilz, Champignon ein und ratzfatz hat man das. Das hat natürlich andere Konsequenzen. Es gibt Autoren, einer hat sogar gelesen vor 2 Jahren hier, die fangen jetzt an zu suchen mit ihrer Suchfunktion. Ach, da ist so häufig Wind, auf 200 Seiten 29 Mal Wind, das geht nicht. Und es verändert natürlich auch das Schreiben. Was ich damit sagen will, kurz zusammengefasst, im Prinzip hat sich die Arbeit nicht geändert, aber natürlich en Detail. Und vor allem wichtig ist, dass die Autoren anders arbeiten. Der Lektor, naja, ob er wirklich Marketing-Spezialist oder Produktmanager sein muss, weiß ich, aber er muss sich ein bisschen anstrengen und kann nicht so tun, als würden ihm das Schicksal des Schicksals verkehrt, das, was mit dem Buch im Verkauf, in der Presse passiert, nichts angehen. Das muss er hinkriegen. Früher war das noch nicht ganz so hektisch, von daher. Aber im Prinzip hat sich, ich wiederhole mich, jetzt nichts verändert.
Gehe ich jetzt mal so ein bisschen auf den Berufseinstieg. Also wie würden Sie, wenn Sie jetzt Ihren Berufseinstieg vergleichen mit einem Berufseinstieg von einem Lektoren heute? Wäre das heute nochmal so möglich, so wie Sie damals in den Verlag gegangen sind, so jetzt Lektor zu werden? Oder wie beurteilen Sie das?
Vielleicht darf ich es so sagen. Lektoren sind keine Leute, die einen Berufsabschluss machen können. Also Lektor ist kein Lehrberuf. Sie können nicht sagen, also ich gehe jetzt 2,5 Jahre nach Hildesheim zu Herrn, vergessen wir den Namen, Ortheilleister oder so. Oder ich gehe 2,5 Jahre nach Leipzig, aber die haben ja keinen Lektorenstudiengang. Also steige nicht in Göttingen oder in Braunschweig auf, sondern zwischendrin in Hildesheim und versuche da, indem ich mir anhöre, was die Leute so einschließlich Lektoren oder einschließlich mir so vor sich hinreden, das mir zu eigen macht, was zu abzugucken. Und dann mache ich noch Seminare über Rechteeinkauf, Seminare über Agenten, Seminare über Herstellungsprobleme. So kann man natürlich meinen, so könnte man Lektor werden. Das will ich nicht abstreiten. Trotzdem, Lektor ist kein Lehrberuf. Sie können Elektriker werden, Sie können was alles Mögliche werden, aber kein Lektor auf dem Weg. Jetzt werden Sie also natürlich, aber Sie vergessen die Praktikanten und Volontäre und muss man sich da hochdienen? Ja und nein. Ja, in dem Sinne, dass natürlich aufgrund eines Praktikums man schon mal mit den Leuten bekannt wird. Nicht nur mit Leuten konkret, sondern abstrakt. Ah, so sieht das aus im Verlag. Es ist noch ein bisschen schlimmer, als man sich das vorstellt, aber nicht ganz so schlimm wie in den ganz bösartigen Gedanken, die einem kommen. Auf der anderen Seite abstrakt, sie wissen, aha, das läuft so und so, und dann kennen die Leute sie, ah, die macht das und das. Das heißt, sie haben die Chance, aufgrund persönlicher Kenntnis sich unersetzlich zu machen, um es etwas übertrieben zu sagen. Das heißt, man weiß, aha, die haben ihre Stärke da, die kann mit den Resseleuten reden, dass denen Ohr abfällt, die kommen auf der Stelle, oder das ist die Stärke, die kann mit den Agenten reden und ist hart und handelt wie ein, wie soll man sagen, handelt wie ein, kann man, ein Roboter, in dem sie überhaupt nie erweichen lässt und konkrete Vorstellungen haben. Beides reicht nicht hin. Man muss, alles andere ist heute und war vor 30 Jahren in unserem Beruf, Lektor, im Beruf des Lektors auch ein Stück weit und vielleicht ein sehr großes Stück weit Zufall, womit ich mit Zufall nicht meine, dass sie würfeln, sondern Zufall in dem Sinne, dass bestimmte Strukturen ihre Struktur der Vorbildung, des Wissens, der Arbeitserfahrung, bestimmte Strukturen ihrerseits auf bestimmte Strukturen im Verlag treffen und dann, dass die Verbindung sich zwischen beiden Strukturen herstellt, kann natürlich bei einem Verlag, der ist bekannt vielleicht, der sucht Leute, kann relativ gut funktionieren, kann auch bei anderen Seiten sein, reiner Zufall, XY verlässt den Verlag, es wird eine Stelle frei und dann geht es so. Also jetzt habe ich gar nicht gesprochen, dass man natürlich so viel Vorwissen haben, wie man überhaupt nur kann, aber das stellt sich ja raus in der Arbeit im Verlag. Also es gibt natürlich Voraussetzungen, aber ein bisschen Zufall, genau planen. Also Leute, die eine Laufbahn als Lektor planen, die liegen sicher nach kurzer Zeit daneben. Ich will Sie nicht abschrecken.
Sie müssen nicht antworten, aber ich wollte Ihnen jetzt noch eine indiskrete Frage stellen. Sie sind ja Cheflektor bei Suhrkamp auch und haben da ziemlich viele Entscheidungen auch zu treffen. Gab es Entscheidungen, die Sie bereuen? Missgriffe? Und Sie können dann auch auf der anderen Seite sagen, so Bücher, auf die Sie besonders oder was Ihnen besonders gut gelungen ist, so, um mal so ein bisschen so einen Vergleich zu haben.
Ja, Lektoren, die sagen, sie hätten sich geirrt, die lügen einfach. Also das ist relativ einfach. Wer sagt, ach nö, ich sage mit allen Entscheidungen richtig, der hat vielleicht ein schlechtes Gedächtnis oder so. Wenn er lügen tut, er nicht, der hat, wie gesagt, ein schlechtes Gedächtnis. Ich will auch nicht darauf eingehen, dass man nachher besserwisserisch ist. Na, ich habe Ihnen doch als Cheflektor, ich habe Ihnen doch gesagt, das ist viel zu viel und das spielen wir nie ein. Und als, auch das ist nachgetragene Besserwisserei, kann ich auch nicht ausstehen. Ich kann auch ein positives Beispiel darf ich auch nennen. Zuerst mal das negative Beispiel, wo ich unter meiner eigenen Voreingenommenheit wo gelitten habe. Es gab, oder vielleicht erinnere ich noch, von Hessel ein Buch Empört euch. Das bei Urstein erschienen ist und so 1 Million Mal verkauft worden ist. Ein ganz kleines Bändchen. Und ich hatte das am Schreibtisch und habe gesagt, nee, das ist so unsystematisch. Der meint, man müsse irgendwie rhetorisch gut sein und da würden alle Leute aufstehen und sagen, wir wollen und so. Das ist nicht theoretisch und wir wollen doch bei Sokka immer so einen theoretischen Überschuss haben und nicht so aktionistisch sein und so gleich vom unter Umgehung des Hirns gleich ins Herz ran, das wollten wir nie, sondern ne? Und da habe ich daneben gelegen, auch mal nicht aufgepasst bei Umberto Eco, aber das ist ein anderes Problem. Und wo ich ganz froh bin, ich weiß nicht, ob Sie den überhaupt kennen, der ist leider früh gestorben, das war so ein Glücksfall. Da gibt es fast nichts Glücksfall in der Art. Wenn die Elektronen sagen, ich habe das aus der Post gezogen, haha, das fast nie. Das immer, da gab es schon Vorwarnungen, gucken Sie mal, die kriegen oder du kriegst ein Manuskript oder der Autor X schreibt Ihnen, mein Kollege Z ist ganz, hat ein neues Buch. Und ich weiß nicht mehr, ob ich es aus der Post gezogen habe, wie auch immer, ich glaube nicht oder doch. Ulrich Beck, die Risikogesellschaft, ist entstanden aus, das war, wann war Tschernobyl? 86? 86, da war das also schon ein bisschen her, Sie merken, ich werde alt, mir fällt, vergessen was. Und dann ist Ulrich Beck ja, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Risikogesellschaft hieß das Buch und der hat mit Risikogesellschaft einen Begriff geprägt, der die letzten 40 Jahre bestimmt hat und sicher noch die nächsten 40 Jahre bestimmen wird. Und das ist, da kann man sich einigermaßen zurücklehnen und sagen, hast du mal gut gemacht.
Ich würde gerne mal in die Runde fragen, das Gespräch schon öffnen, ob es schon Fragen gibt von euch, ob ihr was auf dem Herzen habt. Ja? Also die Frage, ein Buch, das man persönlich nicht mag.
Oder auch wenn es einfach nicht für gut hält, aber man weiß, das trifft gerade irgendwie den Zeitgeist oder sowas ähnliches, ist bisher anderswo gut gegangen.
Also Bücher, die man nicht mag, die aber den Zeitgeist treffen, macht man die trotzdem?
Ja, man wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man es nicht machen würde, aber ganz so einfach ist es nicht. Natürlich hat man tagsüber und Wochen und Monate bestimmte Texte, die man nicht unbedingt mag, aber die machen will. Aber man muss immer, also ich rede von einem Politiker, es wäre nicht schlecht, man kann ja kein politisch reden, momentan muss man alles müssen, Anmerkung geschlossen. Man sollte im Gedächtnis behalten, dass die Entscheidungen, die man trifft für die Annahme eines Manuskriptes, immer unter der Überschrift sind und sein müssen, warum erkläre ich gleich, passt das zum Programm des Verlages? Also passt das zu Surkamp oder passt das zur Insel? Denn, um auf Umberto Eco zurückzukommen, wir haben vielleicht einen Fehler gemacht, dass wir nicht in Anfang der 80er Jahre für den Namen der Rose mitgeboten haben. Aber ob das Buch bei Surkamp funktioniert hätte, ist eine ganz andere Frage. Von daher, um auf Lektoren zurückzukommen, die haben nicht Oberlehrerfunktionen und sagen, ist gut oder schlecht, oder Unterlehrerfunktionen sagen, das ist zwar schlecht, aber was wollen wir machen? Ich kenne mich ja aus bei dem, wie es funktioniert, sondern auch gucken, passt das ins Programm. Und dann, wenn es ins Programm passt, dann kann man natürlich Abstriche machen. Oder man versucht, das Programm des gesamten Verlags zu ändern, aber ist ein bisschen aufwendig, braucht Zeit.
Ja, sonst Fragen schon noch weiter?
Mhm.
Also Indikatoren, die für ein Buch sprechen, das Sie überzeugt.
Die ganz schweren Fragen kommen, je später der Abend ist. je später Abend, umso schwerer die Fragen. Ja. Wäre auch ein neuer Slogan. Das kann man nicht beantworten. Also man muss auch unterscheiden, das ist wichtig, obwohl man beides kann, muss unterscheiden zwischen Literatur und Theorie. Und Theorie können Sie verstehen als Essay, als How-to-Do-Book, als Ratgeber, aus was weiß ich, Comic über Einschlafbücher, alles Mögliche. Und Literatur ist davon unterschieden, das sind zwei verschiedene Beurteilungen. Es gilt, ich habe es eben als Antwort die Frage schon gesagt, man kann im Verlag nicht sagen, das ist wunderbar, als Oberlehrer, Studiendirektor, wie auch immer, Grundschullehrer, und das muss man machen, sondern, wie gesagt, muss immer zum Programm passen. Aber wie man da hinkommt, sich für ein Buch zu entscheiden, wäre ein Kriterium. Und das jetzt, ich vermeide die inhaltlichen Kriterien, wie sie mir. Ein Kriterium, bei Surkamp allemal, bei anderen auch, geht leider ein bisschen zurück. Ein Kriterium für einen neuen Autor, wir reden nur im neuen Autor, ist, wäre die, der in der Lage, ein Werk zu schaffen. Mit Werk meine ich nicht einen einzelnen Text, ein Einzelwerk, sondern ist diese Person in der Lage, 10, 20 Bücher zu schreiben? Wie ist sie mit den Gattungen vertraut? Schreibt sie nur Prosa, schreibt sie Lyrik, schreibt sie nur Lyrik, nur Dramen oder alle drei oder Dramen, Lyrik? Das ist wichtig, damit wir, das ist für uns interessant. Das zu entscheiden nach einem Text, den man hat, und teilweise ja nur aufgrund eines unvollständigen Manuskriptes, zwei, drei, ist nicht so einfach. Da liegt man halt auch häufig daneben, aber in einer gewissen Zeit kriegt man so ein, mein nicht Feeling, sondern man bekommt, man lädt den Autor und die Autoren natürlich ein und redet das Manuskript, und da muss man schon den ganzen Vormittag sich Zeit nehmen, und in einer gewissen Zeit weiß man, aha, ja, das kann was werden. Und das wäre zum Beispiel eine Entscheidung, bevor man überhaupt überlegt, weiterzumachen, kann der unser Autor werden. Der Hintergrund ist ganz einfach, wenn Sie einen Autor mal installiert haben, und es in den seltenen Fällen passiert es nach einem Buch, dann wollen Sie auch von dem Erfolg, den der dann installierte Autor hat, als Verlag profitieren. Und das ist für beide wichtig oder für beide gut, für den Autor und die Autoren und für den Verlag, weil der Autor schreibt Bücher und bringt dem Verlag hoffentlich einen gewissen Gewinn ein, und der Autor kann sagen, ha, ich habe schon vier Bücher und jetzt kommt das fünfte, und so macht immer Insel, macht immer weiter. Wenn Sie jetzt fragen, wie man im Detail ein Manuskript beurteilt, dann bräuchten wir etwas länger oder müsste man am Text machen. So aus dem FF oder auch aus dem Reden ist es schwierig. Und wie gesagt, Literatur ist ganz anders als Theorie.
Da war jetzt ein Aspekt drin, den ich auch wieder irgendwie ein bisschen interessant fand, auch dass Autoren und das Thema Werk, ein Werk schaffen. Ich meine, Sie machen ja jetzt gerade, geht jetzt los mit der 34 Benning Jonsson Ausgabe, ich glaube 34 oder noch mehr, 43 sogar, mit Thomas Bernhard. Das Werk ist schon vollständig, die Werkausgabe, wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe. Und also, das würde mich jetzt einfach auch persönlich mal interessieren, wie ist das so mit Autoren, die jetzt dann, also wie oft gibt es denn das, dass ein Autor, dass man irgendwann sagen kann, der wird irgendwann mal so eine 10, 20, 30-bändige Werkausgabe haben, oder ist das auch ein Ding der Vergangenheit?
Es möchte sein, dass ein Ding der Vergangenheit wird, wenn momentan es so weitergeht, wie die Gesetzgebung ist in Bezug auf die Urheber. Da kann ich nur warnen und versuchen, richtig zu mobilisieren. Das wäre der richtige Ausdruck. Momentan ist es so, die Vorstellung des Gesetzgebers wird natürlich immer von Stimmung und Ideologien geprägt. Wer behauptet, Gesetzgeber, Bundestag allemal wären objektiv, der schaut nicht richtig hin. Und da sieht es so aus, dass der Autor zum Beispiel nach 10 oder 8 Jahren einen Vertrag widerrufen kann. Das heißt, nach 10 Jahren muss der Verlag ihm sagen, so, ne, dann sagt der Autor dem, also komm mal, ich möchte mehr Prozente und einen sogenannten Refresher, tut mir leid, also eine Auffrischen, indem ich nochmal eine Vorauszahlung bekomme von irgendwie zwischen 2.000 und 20.000 Euro. Das ist eine, wenn das weitergeht. Das andere ist, die Verlage gelten immer mehr als ausschließliche Verwerter, so heißen die momentan. Das heißt, die verwerten, die machen eigentlich angeblich, warum braucht man es auch, wenn man sich so gottähnlich hält, der Autor schreibt und dann kommt das Buch raus. Das verkennt die alle Arbeit, die dazwischen liegt, und es ist viel Arbeit, muss ich Ihnen nicht sagen. Das ist der zweite Punkt. Das sieht man zum Beispiel beim VG-Wort-Urteil, das passiert ist. Die Autoren bekommen ihren Anteil komplett und die Verlage nichts mehr. Von den VG-Wort, das sind die Tantiemen, Anführungszeichen, die eingehen, die eingenommen werden von Firmen, die Computer aufstellen, Faxe, früher Kopierer, Theater, alles Mögliche, wo dem Autor im Prinzip und dem Verlag eine Einnahme entgeht durch Formen, die sich auf das Buch stützen, aber nicht dazu führt, dass man das Buch kauft. So, dann haben die gesagt, ja, ihr habt ja nichts mehr zu tun. Verwerter, der Autor ist der Entscheidende, und dann haben die komplett den Satz gestrichen, das wird jetzt komplett den Autoren zurückgezahlt, wenn die nicht darauf verzichten. Das ist eine. Wenn man weitergeht zu den Wissenschaften, das ist eine Form, eine Bewegung, die so tut, als wäre sie demokratisch, aber es ist reiner Unfug, nämlich Open Access. Die natürlich ist es für Bundesländer ganz gut, wenn sie nicht mehr bezahlen müssen, nicht mehr 10 Bücher kaufen sollen, sondern den Studenten einfach per Scan als zur Verfügung stellen. Das will das neue Gesetz einführen. Wenn dem so ist, Open Access, dann kann, das heißt, die müssen zugänglich gemacht werden, dann kann man die Wissenschaftsverlage vergessen. Das geht nicht. Und der Hintergrund ist, das ist gefördert von der Öffentlichkeit, das ist ein derart verlogenes Argument, was ist nicht gefördert von der Öffentlichkeit, zum Beispiel der Straßenbahnverkehr und, also es spielt keine Rolle. Sie merken, ab und an echauffiere ich mich mal, weil momentan kommen wir gar nicht weiter. Wir können 25 Kampagnen, wie heißt das, fahren und unsere Autoren zum 30. Mal bitten, unterschreibt, wir sind die Urheber, aber wir brauchen euch als Verlage, weil zum Beispiel mit VG Wort, man kann ja gar nicht kopieren, wenn der Verlag nicht das Buch gesetzt hätte, lektoriert hätte und gebunden hätte. Das gäbe es gar nicht. Der Autor würde mit seiner Datei darum machen, die würde nimmer kopiert werden. Aber Verlage sind ja Verwerter, also böse Menschen, die nehmen den Urhebern alles weg. Und wir können natürlich momentan nicht unsere Autoren sagen, unterschreibt noch zum 3., 20., 35. Mal eine Erklärung, die im Endeffekt nichts bringt. Wie man dagegen vorgeht, weiß ich nicht. Jetzt zurück zu Ihrer Frage, wenn das eintritt, dass die Autoren nach 10 Jahren ihre Unterschrift zurück, dann können sie die Idee, dass man irgendwann ein Werk im selben Verlag oder bei 2 Verlagen, können sie vergessen. Da erscheint, gucken sie sich ganz einfach, wir sind auch betroffen, Martin Walser an, der konnte irgendwann nicht mehr, da war er bei Rowohlt, das geht ja noch. Aber es gibt zig Leute, ja, sind zwei Verlage. Es gibt zig Leute, ich will sie ja nicht alle wählen, die sind relativ weit fortgeschritten im Alter. Die gehen dann von Hansa, ich will das nicht kommentieren, auch zu Rowohlt. Namen brauche ich nicht zu nennen, die kennen sie. Ach, es gab sogar 2 von Hansa, aber machen wir keine Hansa-Schelte, die ist sehr wohlfeil. Von daher wird es keine Werke in der Form mehr geben. Bei Bernhard gab es das Problem mit der Autobiografie, aber das ließ sich ja regeln. Und bei Walser zur Not auch, aber Orwell tat natürlich, das sieht man, die unterschiedlichen Vorgehensweisen, Neuhochdeutsch Kulturen genannt. Orwell zahlt nie, was für ein Buch, das bereits erschienen ist, eines Autors, der sein Hausautor ist. Das machen wir natürlich nicht, aber führt jetzt zu weit. Also, wenn die sehr, sehr beeinträchtigende Gesetzgebung weitergeht unter dem vorgeschobenen oder wie auch immer Motto, die Verlage sind die Verwerter und wir sind die Urheber und wir können alles selber entscheiden, das ist dann eine Konstellation zwischen auf der einen Seite gottähnlichen Autoren, die sind natürlich nicht gottähnlich, und schlimmster Empirie, die nur noch das Funktionieren eigentlich von Wissenschaft und Literatur verunmöglicht. Ich meine es genauso, wie ich sage. Ich klinge jetzt etwas tremolohaft in der Stimme und als Kassandrus, muss man ja sagen, aber es ist so.
Wortmeldung auch vielleicht dazu? Also die Frage nach, wie vielen Titeln pro Jahr werden betreut von Ihnen?
Ich weiß nicht, das ist ehrlich gemeint, das meine ich nicht so in einem eitlen Sinn. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich pro Jahr mache. Aber wir haben bei der Produktion von Surkamp, ich spreche nur von Surkamp, haben wir etwa 15 Lektoren. Und da haben wir in der Produktion zwischen 350 und 380 Büchern. 83 mit ISBN-Nummern vertretenen Büchern, um einigermaßen präzise zu sein. Also Neuerscheinungen, wobei es natürlich Nachauflagen geben kann, wo was veröffentlicht wird. Also ich kann nicht rechnen, 350 durch 14 macht 25, keine Ahnung, 25.
Ja, vielleicht noch eine Frage, weil das Thema haben Sie eigentlich schon angesprochen, aber mich interessiert das jetzt unter einer anderen Fragestellung nochmal. Sind Autoren, weil Sie überblicken ja einen langen, relativ langen Zeitraum, sind Autoren weniger dankbar als früher heutzutage? Sind Sie, man hat viele Beispiele von Autoren, die eben dankbar waren, dass sie in einem Verlag angenommen worden sind und dann lange, lange Jahre oder bis zum Ende ihres Lebens bei diesem Verlag geblieben sind. Und heute hat man so das Gefühl, dass es ein ständiges Hin und Her von Autoren gibt. Mal sind sie bei Surkamp, dann sind sie wieder bei Rowohlt, dann gehen sie von Rowohlt weg und gehen woanders hin. Also man hat das Gefühl, irgendwie, man kann Autoren heute nicht mehr sicher bei Verlagen verorten, weil sie oft wechseln. Hat das was mit der Änderung der Mentalität zu tun? Hat das damit was zu tun, dass das Geld nur die einzige Rolle spielt? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, aber kann ja doch sein. Oder hat es damit zu tun, dass die Autoren vielleicht die Verlage nicht mehr wertschätzen? Oder kann man dazu überhaupt nichts Allgemeines sagen? Das ist jedes Mal im Einzelfall ein ganz individuell verschiedener Grund.
Natürlich gibt es Einzelfälle, aber die wollen wir ja nicht diskutieren. Das führt zu Idiosynkrasien auf beiden Seiten und dann sagt man da, vielleicht kann man es so vorläufig, vorsichtig formulieren, nur in Bezug auf Autoren. Die Autoren haben ein gesteigertes Bewusstsein ihrer Tätigkeit, weil sie sehen, was sie leisten. Und das wird in der Öffentlichkeit immer mehr anerkannt. Das gilt übrigens nicht nur für Autoren, wenn ich angucke, Übersetzer. Ganz früher standen die, wenn es hochkam, auf Seite 4. Jetzt stehen sie auf Seite 3 und kommen gleich auf den Klappentext vor. Oder Fotografen, die damals dienstbar, die haben ein Foto gemacht, haben ein bisschen Geld bekommen und danach sich nicht mehr kümmert. Jetzt können die natürlich aufgrund der neuen Gegebenheit das Netz durchforsten und die haben mein Foto genommen, die haben mein Foto, die haben mein Foto. Das muss sagen. Also generell gibt es bei den, wie nennt man die Berufe, ich will eine Kreativität vermeiden, bei Berufen, die mit Büchern was zu tun haben, und Theatersituation wie das anderes, mit Büchern zu tun haben, gibt es ein steigendes Bewusstsein über die Leistung, die man bringt. Das war vorher vielleicht auch, aber nicht in dem Sinne, dass man auch das Angebot nicht hatte, im Prinzip ganz anders produzieren zu können, nämlich ohne Verlag, Verlagswechsel. Das gab es nicht, von daher war die Zuordnung zu den einzelnen Verlagen notwendigerweise größer und folglich konnte sich kein derart starkes Selbstbewusstsein ausbilden, dass man sagt, ich bin jetzt. Natürlich waren die Autor Goethe, wissen Sie, Goethe schrieb, für die Buchhändler, gemeint sind die Verleger, für die Buchhändler müsste eine eigene Hölle geben. Und Max Frisch hat ja auf der geschrieben, dass der Unterschied zwischen im Schlachthaus und der Buchmesse ist darin, dass der am Buchmesse versteht der Schlachterautor zumindest die Sprache, der Händler. Aber das fand er auch nicht gut. Das gab es immer, Spannungen. Aber in der Form, dass man die Autoren, vielleicht liege ich völlig verkehrt, aber scheint mir so, dass alle Beteiligten an der Buchproduktion mehr in Vordergrund, selbst, es gibt ja Lektoren, inzwischen stehen ja Lektoren, ob sie, kommentiere ich nicht, Lektoren auf Seite 4 manchmal und der Korrektor auch noch und der Copy Assistant auch noch und der Copy Editor auch noch. Warum das genau ist, wäre zu schwierig zu verfolgen, weil man damit bekannt wird, seine Berufschancen erhöht. Ich weiß nicht, es gibt sicher viele Gründe für das, aber es ist generell, ich weiß nicht, Individualisierung, das kann man natürlich zurückführen auf irgendwelche Gesellschaftstheorien, aber das wäre vielleicht ein bisschen abgehoben, um das zu erklären. Aber vielleicht liege ich verkehrt, vielleicht, weiß nicht, vielleicht sind die Verlage immer größer geworden und immer mehr Konzerne und dann ist es völlig egal, ob man bei, muss ich nicht sagen, publiziert, aber da kann man die nutzen, um abzuspringen zum anderen Verlag oder hinzugehen zu denen, weil die unendlich viel Geld verdienen. Aber ich will nicht sagen, dass die Autoren nur dem Geld nachrennen. Das ist Quatsch. Wir haben es ja gesehen, der Kollege Rothmann hat sich geweigert, beim Deutschen Buchpreis mitzumachen. Aus seiner Sicht nachvollziehbaren Gründen, obwohl er den Buchpreis, soweit man das sagen kann, bekommen hätte. Von daher. Aber vielleicht bekommt er ja und hat er schon wieder andere Preise, das wird es ausgleichen.
Gibt es noch Fragen dazwischen? Ja? Papier oder Bildschirm, die große Frage, ja.
Sowohl als auch. Also, wenn Sie über 4, 5 Manuskripte entscheiden sollen und zum Beispiel das einpacken sollen, Urlaub oder Wochenende, wenn Sie da nicht unbedingt mit dem Bleistift oder mit dem Kuli arbeiten müssen, dann ist es schon ein Vorteil, man hat so ein iPad und guckt sich das an.
Kurze Frage, wenn Sie jemand Junges, Literaturbegeistertes, Lesefreudiges treffen und der, Sie erzählen, Sie sind bei Suhrkamp und der Mensch kriegt leuchtende Augen, sagen Sie dann, komm in Verlag, geh in die Buchbranche und wie soll der das angehen? Studium, Ausbildung, Praktikum?
Ja, ich habe schon gesagt, wie ich mir das vorstelle. Ob ich raten will dazu oder soll oder kann, weiß ich nicht. Wenn man das will, macht man es, egal ob der blöde Fellinger das sagt oder das, interessiert einen nicht, wenn man wirklich überzeugt ist. Und vom normalen Prozedere kann ich nur sagen, möglichst heute allemal, möglichst generelles Studium, früher hätte man gesagt, Studium universale, durch die Bank völlig egal. Ja, Entschuldigung. Ist so. Zum anderen Sprachen und unendlicher Vorteil im Verlagsgeschäft ist die Beherrschung von Sprachen. Wenn man eine besonders mag, vor allem sogenannte exotische, haben wir noch Vorteile. Allerdings glaube ich nicht, dass ein Verlag jemanden einstellt, nur weil er isländisch kann. Das wäre ein bisschen viel, aber Sprachen soll er können. Und dann eine Sache, die wir jetzt, fällt mir ein, noch gar nicht thematisiert haben. Der Lektor muss nicht nur redigieren können und Texte schreiben und in der Öffentlichkeit so rummachen, wie ich oder nicht, wie andere im Fernsehen auftreten. Der muss auch in Bezug auf Autoren eine gewisse psychische Sensibilität haben. Das meine ich nicht, dass er sensibel ist, dass wer das von sich sagt, der ist wirklich nicht sensibel. Aber ich meine, ein Aufmerken auf den Autor. Eingehen, ich sage Autor, meine Autorin, ich will nicht die Binnenmajuskeln da auch in der gesprochenen Sprache wiederholen. Der Autor ist ungeheuer wichtig. Das habe ich ja alles gesagt. Nicht nur als Lieferant, sondern er braucht auch, nicht alle und nicht im gleichen Maße, wie soll man das sagen, Verständnis verkehrt. Er muss jemanden haben, von dem er wissen kann, mit dem kann er reden. Mit dem kann er über, wenn es schlimm kommt, über alles reden. Von Problemen der Ehe bis zu Komma-Problemen. Aber das wollen wir nicht vertiefen und hoffentlich kommt das nicht so häufig vor. Aber er muss in der Lage sein, darauf eingehen, wie die Autoren reagieren und darauf reagieren, ohne jetzt völlig in dem Autor aufzugehen oder ihn völlig abzulehnen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, was ich gelernt habe, was ich vorher nicht wusste und ich brauchte auch lange Zeit, um es zu lernen. Ich weiß jetzt, wenn ein Autor ein Manuskript abgibt, müssen Sie alles stehen und liegen lassen, was Sie stehen und liegen lassen können und das Manuskript lesen. Also ein Autor, der Hausautor des Verlages. Aus dem einfachen Grunde, nicht weil der Autor meint, ihr Urteil wäre besonders wichtig oder es müsste schnell kommen, aus einem strukturellen, psychisch-strukturellen Grund. Der Autor, jetzt lassen wir mal die Freundinnen und Frauen und Freunde, die angeblich immer mitlesen, lassen wir mal weg. Der Autor sitzt zu Hause oder im Wald. Ja, Peter Handke, häufig im Wald. Also der Autor sitzt zu Hause am Schreibtisch und schreibt. Das ist eine Tätigkeit, die solitär ist. Das ginge ja noch, es gibt auch so, aber er hat keine, wie soll man sagen, keine Instanz, an der er messen kann, nach kurzer Zeit, ist das was oder nicht. Selbst wenn er schnell ist und was in 3 Wochen macht, dann hat er was, er schließt es ab. Das heißt, dann ist er der Meinung nach 3 Wochen, ich habe jetzt was getan. Und wenn Sie dann nicht ihm sagen, ja oder nein, Sie können auch nein sagen, ist nicht gelungen, dann wird es problematisch, weil das erste Mal, der Autor kommt zum ersten Mal mit dem Verlag in Form des Verlages und in Form des Lektors mit der Öffentlichkeit in Verbindung. Bisher sitzt er zu Hause und denkt nach und schreibt und kombiniert und alles. Und dann wird sich für ihn herausstellen, wie ist die Reaktion, das ist für ihn der öffentliche Kontakt, der erste Kontakt mit der Öffentlichkeit. Wie ist das mit der Öffentlichkeit? Was sagen die dazu? Und dann ist man als Lektor eine Stimme, die sich dazu äußert. Und das ist wichtig. Von daher, das kann man jetzt auf andere Bereiche ausdehnen. Aber von daher ist eine gewisse Fähigkeit im Umgang mit Autoren, die nicht immer und notgedrungen, Gott sei Dank, nicht immer straightforward sind, sondern die bestimmte Vorurteile haben, das heißt bestimmte Eigenschaften haben, die man vielleicht nicht immer findet und da muss er drauf eingehen.
Ich würde vielleicht jetzt noch ein letztes Mal in die Runde gucken und sonst habe ich noch eine kleine Frage. Also eine Sache, die mich tatsächlich auch nochmal interessiert hat, war das mit dem Korrekturverlag. Wie sind Sie darauf gekommen, jetzt einen eigenen Verlag auch noch zu gründen? Wie haben Sie da überhaupt noch die Zeit dafür jetzt neben der Arbeit für So kommt noch einen Verlag nur über das Werk von Thomas Bernhard zu gründen oder zu betreuen? Und wie sieht das aus?
Naja. Zuerst mal, Kulturverlag macht nicht nur Bernhard. Die anwesenden Herren würden sagen, alles, was Bernhard affin ist, also was in einen möglichen Zusammenhang mit dem Werk von Thomas Bernhard zu stellen ist und Vorläufer, Zeitgenossen, die bisher unbekannt sind, nicht veröffentlicht worden sind. Und nicht das Bild von Thomas Bernhard abrunden, sondern Thomas Bernhard in Kontext stellen. Ihnen sagt der Name Gerhard Fritsch nichts, geben Sie es zu. Ein sehr wichtiger Kulturfunktionär auf der einen Seite in Österreich, auf der anderen Seite ein Schriftsteller, der mit dem Roman Frosching bei Rowohlt erschien, Mitte der 60er Jahre, einen der großen Romane über den Faschismus in Österreich geschrieben hat. Wie gesagt, völlig unbekannt. Der hat ganz früher noch einen Roman geschrieben, der heißt Moos auf den Steinen. Da kommt ein Schloss vor. Und dann sehen Sie die Anknüpfungspunkte. Es gibt eine österreichische Tradition der Schlossromane. Und da drin steht natürlich Bernhard mit der Auslöschung mit Schloss Wolfseck. Das gibt so eine richtige Traditionslinie sogar. Da kam noch Lebert, den kennt auch keiner mehr, Wolfshaut und so. Die will man alle bringen. Und wie soll ich sagen, im Slogan zusammengefasst kann man sagen, der Kulturverlag leistet sich in Bezug auf Bernhard Sachen, die der Sorgenverlag nicht erlauben kann. Weil zum Beispiel machen wir die Dissertation von Andreas Mayer über Thomas Bernhard. 500 Seiten, wir haben bisher 20 Stück verkauft. Das heißt, der Verlag, Zukampfverlag, könnte das nicht machen. Also ein kleiner Verlag mit einer Druckerei, es kostet nichts, also Lektorat und Korrektorat in meiner Hand, also ich koste nichts. Das wird dann gemacht oder nicht. Und nach und nach gibt es dann so Anlagerungen. Und wie gesagt, Zukampf wird nichts weggenommen, weil Sachen, die der Kulturverlag kann, sich der Zukampfverlag teilweise nicht erlauben. Jetzt mache ich den Briefwechsel, den gebe ich auch noch heraus, dummerweise. Den Briefwechsel, weil wir bei Bernhard sind. Briefwechselsverkehr, die Briefe von Anneliese Botond an Bernhard. Anneliese Botond war von 1962 bis 1970 im Insel- und Zukampfverlag und war die erste Lektorin von Thomas Bernhard. Ich glaube auch die, die er am meisten geschätzt hat. Bei mir war das etwas, warum ich darauf eingehe. Aber sie hatte geschätzt und da sieht man schön, wie sie mit ihm geredet hat, wie er reagiert hat und das ungeheuer aufschlussreich für Lektoren überhaupt. Aber was soll der Verlag mit 140 Briefen von Anne Botond, da sagen die Journalisten, Botond, who's that? Oder was immer, wie spricht man Botond aus? Die spricht sie eben Botond aus, das war mein Fehler. Man kennt sie nicht, in ihrem Alter schon gar nicht und selbst die Journalisten, die ein bisschen jünger sind als ich, haben schon Probleme. Das liegt natürlich auch daran, dass Lektoren damals noch im Schatten standen. Zu Recht, aber heute auch noch im Schatten stehen. Hoffentlich zu Recht. Und so ist das zustande gekommen. Wenn Sie genau wissen wollen, das war eine Idee von mir. Ich war ja 10 Jahre lang Präsident der Internationalen Thomas-Bernhard-Gesellschaft. Und die dümpelt immer noch vor sich hin mit 300 Mitgliedern. Da dachte ich, was kann man denn machen? Und da dachte ich, man kann die Mitgliedschaft mit der Subskription von Ausgaben koppeln. Und das geht aber aus diversen Gründen nicht, weil da kommen wir nur um Probleme mit der Buchpreisbildung. Und das darf ich mir gar nicht erlauben. Und so ist das entstanden. Und ab und an hat man so Samstag oder Sonntagabend und dann kann man ein bisschen was machen. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ne?
Ja, also guck noch mal ganz langsam, ob irgendwo eine Hand sich hebt. Ja?
Ja, ich habe eine Frage zu dem davor. Aus Ihren Erzählungen geht es davon, dass man als Lektor auch eine gewisse Sozialkompetenz haben muss. Und mich würde ja dann interessieren,
wie Sie ja schon sagten, die Autoren arbeiten quasi für sich, Autoren arbeiten für sich, und dann haben sie das erste Mal irgendwie Gegenwirkungen, eine Meinung zu ihnen gesagt. Was ist denn das Krasseste, was Ihnen da mal passiert ist? Also gibt es da tatsächlich Eskalationen, dass Sie sagen müssen, oh Gott, hier muss ich intervenieren, hier muss ich sagen, eigentlich ist dein Werk ganz schön, geht es in einem anderen Verlag, oder wie läuft das?
Also das Verhältnis Autor, Lektor und was gibt es da an krassen Erlebnissen? Welche Sozialkompetenzen müssten schon aufgerufen werden?
Lassen wir mal die von Ihnen als Sozialkompetenz bezeichnet, von mir als Empathie bezeichnete Komponente weg. Empathie und Sozialkompetenz haben wenig mehr vergessen, was? Es muss eine gewisse Widerstandsfähigkeit beim Lektor da sein. Die kann man natürlich in Frage stellen und kann sagen, woher kommt die Widerstandsfähigkeit? Wer meint der, dass er ist, dass er zum einen Autor sagen kann, hier Thomas, also Bernhard, da kommen 6, natürlich mit Nachname, das war so früher. Wie kommen, da stimmt, das muss man so oder so, oder wie kommen Sie dazu, ein Theaterstück zu schreiben, in dem Sie die Nazis kritisieren, Heldenplatz, also die Einmarsch der Nazis 1938, und gleichzeitig ein Vokabular verwenden, das heute im Nazi-Jargon die Menschen kritisiert. Das müssen Sie sich trauen. Also A, müssen Sie sagen, das ist so, das müssen Sie, das ist so, und dann müssen Sie ja noch sagen, so geht es nicht, Herr Bernhard. Und das setzt aber voraus, dass der Autor erkennt, dass Sie nicht, da komme ich wieder auf den Oberlehrer zurück, sind nicht jemand, der sagt, Bernhard, wie können Sie so schreiben? Nehmen Sie ein Vorbild an Horvath oder an Hoffmannsthal. Das geht so nicht. Man muss das Gefühl haben, dass man sich auf seine Bücher einlässt und ihm nicht sagt, ach, wie gesagt, können Sie das so und so. Und ich meine, das geht nur wie, was weiß ich, Brecht oder so, das geht nicht. Man muss sich auf ihn einlassen, gucken, ob da, wenn ich bei Ihrer Frage oder bei Ihrer Frage, wie beurteilt man Manuskripte, man muss gucken, dass man den heißen Kern des Manuskripts hat. Und dann kann man gucken, aha, das ich vereinfache es jetzt sehr. Da kann man sagen, okay, das will er, Intention oder und wenn er das will, dann macht er, da ist das abträglich, vielleicht muss man da was kürzen, vielleicht muss man da was dazu schreiben, vielleicht muss man komplett umändern, vielleicht muss aus der ersten Person eine dritte werden und all das kann ja sein. Aber man muss muss sich darauf einlassen, und der Autor muss auch davon überzeugt sein, dass man sich darauf einlässt. Deshalb habe ich ja mal gesagt, ich rede mit den Autoren natürlich, aber ich mache Vorschläge und die Autoren sollen entscheiden, ob sie wollen oder nicht. Das wurde mir etwas in dem Interview mit der Süddeutschen von einem oder anderen Autoren böse ausgelegt, aber ist es so. Man macht als Lektor, wer an Brecht denkt, es liegt nicht verkehrt, als Lektor macht man Vorschläge. Mehr kann man nicht machen. Und wenn das hart auf hart kommt, wenn man sagt, okay, wird nicht publiziert. Das muss man auch können. Da muss aber viel passieren. Und wie gesagt, nochmal, ist eine Anmaßung. Lektoren sind auch anmaßende Leute, die meinen, ich habe das jetzt verstanden. Ich kenne keinen Lektor, doch, es gibt Lektoren, die sagen, ich kann nichts damit anfangen. Ich kann nichts damit anfangen. Aber Gott sei Dank gibt es das selten, weil man muss irgendwie lesen und dann, wie gesagt, sich aufschwingen, die Ego-Stärke haben, würden Sie so sagen, um zu behaupten, tja, ich kann das beurteilen. Und vielleicht sogar besser als du, mein Autor. Weil ich habe ja den neutralen Blick. Du Autor hast ja deinen vorgenommen Blick. Du meinst ja, du hast was Tolles geschaffen. Auch wenn du mir erzählst, du hast nur Probleme mit deinem, was du gemacht hast. Und du wirst sehr unsicher. Quatsch, wenn das Buch abgegeben wird, dann hat es abgeschlossen. Natürlich zweifeln die, denken, aber denken, ah, verkaufen wir das, muss ich das so machen, muss ich das so machen. Das Buch beschäftigt natürlich den Autor ständig weiter, aber irgendwas für ihn abgeschlossen. Und dann muss der Lektor behaupten, was er meint. Und na, nicht so einfach. Also es gibt Leute, von denen ich Ihnen sagen kann, nie und nimmer Lektor. Sie können nicht, wie soll man sagen, Entscheidungen treffen, teilweise krasse, die sie vertreten müssen. Weil Lektoren, Vorschläge kann man nicht einfach holen, braucht man, ich wiederhole mich jetzt, sondern die müssen argumentiert sein. Und die Argumente kommen nicht von anderen Texten, sondern kommen aus dem Text, um den es geht, direkt.
Okay, ich glaube, dann kommen wir langsam einfach mal zum Schluss. Bedanke mich sehr.